ARD.
KI-gestützte Assistenzsysteme schaffen es, sich auf das Individuum einzustellen, also adaptiv zu sein. Bei Lernsystemen ist es so zum Beispiel, dass ich bestimmte Tests absolviere, einen bestimmten Lernprozess durchlaufe, die KI das quasi mitregistriert, die Daten dazu erfasst und schlussfolgert, welche Lücken noch existieren.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Biener. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Lunch Talk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, so steht es in Artikel 3 des Grundgesetzbuchs. Wir picken heute den dritten Absatz raus, Satz 2, da steht, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Der Blick unter anderem auf den Arbeitsmarkt zeigt allerdings, klappt bislang eher nicht, obwohl es sogar ein Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts gibt. Demnach sind alle Arbeitgeber ab einer gewissen Anzahl verfügbarer Arbeitsplätze dazu verpflichtet, mindestens 5% davon an Menschen mit Behinderung zu vergeben, machen bislang nur etwas mehr als ein Drittel der dazu verpflichteten Unternehmen in Deutschland. Falls Sie sich jetzt fragen, was der Rest macht, derzeit eine sogenannte Ausgleichsabgabe. Eine Quote allein ist es also nicht, die den Arbeitsmarkt inklusiver macht. Es braucht einen gleichberechtigten Zugang für alle. Und um diesen zu gewährleisten, müssen Hürden und Barrieren abgebaut werden, auf die Menschen mit körperlichen, psychischen oder kognitiven Einschränkungen treffen. Wie Technologien, innovative Software und vor allem künstliche Intelligenz hier eingesetzt werden können. Unter anderem dazu forscht Frau Dr. Berit Blanc am DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. Heute ist Frau Blanc zu Gast bei uns im Soup and Science, dem 75. ein Jubiläum. Hallo Frau Blanc, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich, hier zu sein.
Frau Blanc, erstmal allgemein, gleiche Chancen für alle. Ist das die Motivation hinter Ihrer Forschung?
Ein ganz, ganz großer, wesentlicher Bestandteil. Ja, also die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Arbeitsmarkt, das ist ein ganz großer Faktor. Der andere ganz große Faktor ist der, alle sprechen über KI, über künstliche Intelligenz und wir wissen aus vielen, vielen Jahren der Populärkultur auch, dass es große, große Ängste vor KI gibt und vor der Machtübernahme durch KI und dass KI aber auch Potenziale hat und Menschen nicht ersetzen soll, sondern unterstützen soll. Das ist eigentlich der große Motor meiner Forschung, meiner Arbeit am DFKI.
Nun treffen ja Menschen im Rollstuhl zum Beispiel auf andere Hürden als Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen oder auch Menschen mit psychischen Einschränkungen, die man ja mitunter durchaus nicht sieht. Wie lässt sich das denn alles vereinen?
Wenn Sie nicht so sehr von dem Behinderungsaspekt ausgehen, sondern von dem, was unterstützt werden soll, welche Arbeitsleistung unterstützt werden soll, dann gibt es da verschiedene Formen der Unterstützung. Dass ich besser sehen kann, dass ich Internetseiten durchforsten kann, das Internet durchsuchen kann, dass ich wirklich an meinem Arbeitsplatz zum Beispiel Halbleiter zusammenstecken kann, obwohl ich eine Sehbehinderung habe oder eine Hörbehinderung habe oder im Rollstuhl sitze. Es gibt da also verschiedene Arten, Aufgaben, die unterstützt werden sollen und können durch KI. Und das ist nicht so sehr quasi von der Behinderung ausgehend, sondern eher von den Aufgaben, die unterstützt werden, die auch Menschen ohne Behinderungen tatsächlich unterstützen.
Und welche Rolle genau spielt KI dann in dem Sinne?
Also es gibt ja Technologien, die schon seit jeher Menschen mit Behinderung unterstützen. Nehmen wir den Rollstuhl, der Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen quasi unterstützt. Da ist noch keine KI drin. Aber wenn der Rollstuhl durch Sprache gesteuert wird oder durch Blicksteuerung, also Augensteuerung bedient wird, dann hat KI Einzug genommen. Oder wenn ich eine Technologie habe wie eine Datenbrille, die ich aufsetze, die mir ins Sichtfeld der Brille spielt, was dort gerade zu sehen ist. Ich kann zum Beispiel unscharf sehen, aber ich sehe jetzt, da ist jetzt die Ampel rot und es wird mir angesagt. Oder ich kann die Technologie sogar fragen, kann ich über die Straße gehen, ist die Ampel rot oder grün? Oder wie gelange ich zu meinem Arbeitsplatz oder wo ist das Büro XY? Dann habe ich tatsächlich eine KI mit dabei, Spracherkennung, Sprachsteuerung, Spracheingabe.
Das spielt alles eine Rolle bei einem Ihrer aktuellen Forschungsprojekte, das heißt KI-Kompass inklusiv. Ziel dieses Projekts ist es, ein Kompetenzzentrum aufzubauen. Was ist damit genau gemeint?
Dieses Kompetenzzentrum kann man sich vorstellen wie ein Haus quasi, ne? Also man hat ein Fundament, das besteht aus Erfahrungen aus Vorgängerprojekten, wo wir wissen, welche Technologien es zum Beispiel schon gibt auf dem Markt und wie die sich entwickeln und wo es Lücken gibt. Und wo wir auch wissen, welche Bedarfe es tatsächlich von Menschen mit Behinderungen oder aus der beruflichen Rehabilitationswelt gibt. Und auf diesem Fundament haben wir drei Säulen. Die zentrale Säule ist die Beratung. Wir wollen eine Beratungsstelle aufbauen, die Informationen, die Schulungen bietet rund um das Thema KI-gestützte Assistenztechnologien bei der Arbeit. Dieses Beratungszentrum kann natürlich nur beraten, wenn es Erfahrungen hat. Und diese sucht hat sie zum einen aus der Säule Monitoring. Da bin ich tatsächlich für verantwortlich. Und zwar recherchieren wir systematisch im Internet, welche Technologien es bereits gibt und ob diese Technologien bereits als Produkte auf dem Markt sind oder ob sie gerade entwickelt werden in Projekten oder ob sie noch Prototypen sind, die ja im schlimmsten Fall gerade irgendwo in der Schublade liegen. Wir recherchieren das, erfassen das in einer Datenbank mit Informationen, wie die funktionieren, was die unterstützen, wie barrierefrei sie sind, in welchen Sprachen sie verfügbar ist. Und diese Informationen geben wir zum einen diesem Beratungszentrum, der mittleren Säule quasi unseres Kompetenzzentrums, zum anderen stellen wir die auf unserer Webseite dar. Und das ist eine Informationsquelle, welche Technologien gibt es, was unterstützen die. Und auf der anderen Seite sammeln wir in unserem Projekt Erfahrungen in sogenannten Praxislaboren. Praxislabore sind Orte, wo mit verschiedenen Beteiligten an dieser gesamten Reha-Welt, sagen wir mal, also sowohl mit Menschen mit Behinderungen, als auch mit Arbeitgebern, als auch mit KI-Anbietern, als auch mit KI-Forschern, wie in verschiedenen Laboren ganz praktisch weiterentwickeln, erproben, testen und versuchen herauszubekommen, was nötig ist, damit so eine Technologie, die sich als hilfreich herausgestellt hat, tatsächlich auch in einem Betrieb oder in einer Reha-Einrichtung eingesetzt werden kann. Und diese Erfahrungen, die wir da in den Praxislaboren sammeln, auch die fließen wieder ein in unsere Beratungssäule, ja, in unser Beratungsteam, was dann für die verschiedenen Menschen, die daran interessiert sind, und das können Arbeitgeber sein, das sind Fachkräfte aus der Rehabilitation, das sind natürlich Menschen mit Behinderungen, die wieder arbeiten wollen oder weiterarbeiten wollen, obwohl sie eine Behinderung haben, das Kompetenzzentrum aufsuchen und Fragen stellen. Und so ist sozusagen dieser Dreiklang und ganz unten das Fundament aus unseren Erfahrungen und natürlich ganz, ganz wichtig, in diesem gesamten Projekt versuchen wir, Partizipation und Barrierefreiheit zu leben. Das heißt, die Menschen, um die es geht, tatsächlich mit einzubeziehen, sie an Praxislaboren mitarbeiten zu lassen, unser Projekt insgesamt begleiten zu lassen auch und alle Produkte, sage ich jetzt mal, wie unsere Webseite, wie die Informationsveranstaltungen, Schulungen, die Forschung so barrierefrei zu gestalten, wie es möglich ist.
Also diejenigen, die es betrifft, sollen auch mitwirken und natürlich ihre Erfahrungen, weil das ja durchaus andere Erfahrungen sein werden als Menschen, die vielleicht eine andere Behinderung haben oder gar keine Behinderung haben, das mit einfließen zu lassen. Ja. Also ich nehme mit, ein Haus mit drei Säulen, das Fundament und alle sollen es nutzen können, ja, die es wollen. Aber gibt es da auch wirklich eine Zielgruppe, die man vielleicht ein bisschen hintragen möchte, es zu nutzen?
Tatsächlich muss man momentan noch alle hintragen. Ist leider so, was tatsächlich an einem großen Informationsdefizit liegt. Wir wissen gar nicht, was es alles gibt. Und wir haben in dem Projekt, was vor KI-Kompass inklusiv stattfand, KI-Assist hieß das, da haben wir quasi den Grundstein gelegt, indem wir das erste Mal systematisch geschaut haben, was gibt es denn überhaupt schon an Technologien mit KI und welchen Mehrwert haben die. Und da sind wir noch mit dem Ansatz rangegangen, dass wir ExpertInnen haben auch beurteilen lassen, was für ein Potenzial haben die einzelnen Technologien. Wir sind davon jetzt in diesem Projekt abgekommen, das durch ExpertInnen zu machen, weil wenn sie es nicht selber angewendet haben und nicht selber auch betroffen sind und nicht an dem Arbeitsplatz sind, dann ist es einfach schwer. Es ist eine Überforderung. Man kann das dann tatsächlich auch gar nicht.
Aber ist ja skurril. Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Also Expertinnen, Experten bewerten eine Technologie, die sie selbst gar nicht brauchen.
Das haben wir im ersten Projekt tatsächlich so gemacht, wo wir Expertinnen genommen haben aus unterschiedlichen Bereichen, also Fachkräfte, Pädagogen, KI-ForscherInnen natürlich und auch vereinzelt Menschen mit Behinderung, denen wir dann Steckbriefe vorgelegt haben von solchen Technologien, wo wir beschrieben haben, so und so funktioniert das und dann befragt haben, Wäre das was, was Sie sich vorstellen könnten, einzusetzen? Wo sehen Sie da Potenziale? Und das war zu schwierig, das war zu fern. Ja. Wir hatten aber auch im ersten Projekt schon eine sehr, sehr praktische Phase, in der wir in sogenannten Lern- und Experimentierräumen ausgewählte Technologien, ausgewählt von den Reha-Einrichtungen, also Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und Werkstätten für behinderte Menschen waren daran beteiligt. Die haben zusammen eine Technologie ausgewählt, die dann erprobt wurde und getestet wurde. Und da haben wir natürlich auch eine ganze Menge von Rückmeldungen bekommen. Was gut funktioniert, was ja erfolgversprechend ist, das war tatsächlich sehr erhellend, weil trotzdem sehr viele Technologien noch nicht so sehr ausgereift waren, gab es einen sehr, sehr positiven Blick darauf. Man hat sich doch sehr viel versprochen davon, dass es in Zukunft doch besser funktionieren könnte.
Jetzt haben wir viel übergesprochen, aber können wir konkret werden? Was sind denn zum Beispiel KI-gestützte Assistenztechnologien, die gut angenommen wurden und auch gut funktionieren?
Also momentan insbesondere Technologien, die bei Sehbeeinträchtigungen, Sehbehinderungen oder bei Hörbehinderungen helfen. Eine hatte ich vorhin schon erwähnt, das ist so eine Technologie, die man quasi ein kleines Gerät mit einer Kamera, was man sich an die Brille steckt, ja, ist auch relativ klein und unauffällig. Man hat dann noch ein Headset mit dazu an, also Kopfhörer, Mikrofon und kriegt quasi die Umgebung erzählt, was in der Umgebung tatsächlich passiert. Und wenn diese Technologie auch entsprechend trainiert ist, dann kann sie auch sagen, Frau Wiener betritt gerade den Raum. Wenn ich zum Beispiel, ich sehe, das ist eine Technologie, die sehr gut bewertet wird und die auch schon seit längerem jetzt im Einsatz ist. Andere Technologien, die zum Beispiel transkribieren, was gerade gesprochen wird, für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen. Das haben wir tatsächlich fast in jedem Handy, jetzt in jedem Smartphone schon integriert. Dann gibt es natürlich sowas wie Gehstöcke, die Blindenstöcke, wie man immer gesagt hat, die jetzt einfach nicht nur das mehr ertasten, sondern tatsächlich auch über verschiedene Rückkanäle vibrieren oder eben auch durch Sprachsteuerung Auskunft darüber geben, wie der Weg ist, also beim Navigieren unterstützen. Was haben wir noch? Wir haben nochmal sowas wie eine Datenbrille, die mir einzelne Prozesse beim Arbeiten erklärt und ich kann durch Sprachsteuerung vor- und zurückspringen. Das wird eingesetzt schon, und zwar nicht für Menschen mit Behinderungen, sondern in der Montage zum Beispiel, in Montageprozessen, in großen Industriehallen wird sowas eingesetzt. Das kann aber eben auch Menschen mit Behinderungen unterstützen, indem ich durch Sprachsteuerung sage, habe ich gerade nicht verstanden, nochmal zurück, oder ich überspringe einzelne Arbeitsschritte und sage, das habe ich schon begriffen. Oder diese Datenbrille mit eingebauter Kamera gibt mir ein Feedback, oh, jetzt hast du aber den und den Arbeitsschritt ausgelassen, hier musst du nochmal so und so nachjustieren, zum Beispiel.
Gleiche Chancen für alle, wie innovative Software und KI-gestützte Technologien helfen können, die Barrieren abzubauen, auf die Menschen mit Behinderungen im Job, aber auch im Alltag treffen. Das ist Thema heute in unserem Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Berit Blanc vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. Sie sagt, auch Menschen ohne Behinderung können von diesen innovativen Lösungen profitieren. Jetzt haben wir viele Beispiele besprochen. Ich will noch mal herausarbeiten, was ist der Unterschied zwischen Technologien ohne KI und denen mit KI? Was macht, also vielleicht brauchen wir eine kleine Definition von KI in dem Moment.
Also die KI, ich versuche es wirklich so allgemein verständlich auch wie möglich zu machen. Eine Definition von KI, eine eindeutige und von allen akzeptierte, gibt es sowieso nicht. KI-gestützte Assistenzsysteme schaffen es, sich auf das Individuum einzustellen, also adaptiv zu sein. Bei Lernsystemen ist es so zum Beispiel, dass ich bestimmte Tests absolviere, einen bestimmten Lernprozess durchlaufe, die KI das quasi mitregistriert, die Daten dazu erfasst und schlussfolgert, welche Lücken noch existieren. Wo muss noch mal etwas erklärt werden? Also in einem Bildungsbereich nehmen wir eine KI-Anwendung fürs Mathematiklernen. Man hat den Bruch nicht gleichnamig gemacht, bevor man ihn addiert hat, dann funktioniert das nicht. Und wenn dieser Schritt nicht verstanden wurde, dann sagt die KI, erklärt es noch mal oder führt zum Beispiel alternative Lösungswege an. Das wären zum Beispiel so, KI schafft es, zu messen, zu beobachten, was ich als Individuum tue und entsprechend darauf zu reagieren und mir Sachen vorzuschlagen. Also wir kennen das alle aus unserem Alltag. Ja. Uns werden Reisen vorgeschlagen, der nächste Film, also Empfehlungssysteme, die dort integriert sind. Das ist tatsächlich das, was KI da unter anderem machen kann.
Das heißt ja immer, dass KI kann nur so gut sein, wie die Daten, mit der sie gefüttert wird. Welche Daten sind das denn? Ist es wirklich eine riesengroße Masse? Und dann natürlich die Frage, was ist mit dem Datenschutz?
Ja, diese datenschutzrechtlichen Fragen, die stellen sich ganz, ganz klar. Also sowohl datenschutzrechtliche als auch ethische Fragen stellen sich definitiv, insbesondere im Bereich von Menschen mit Behinderungen. Da sind wir nämlich ganz schnell bei sensiblen Daten, bei medizinischen Daten und die müssen geschützt werden, das muss gewährleistet werden. Also alle Technologien, die wir recherchieren, da gucken wir, ob sie zumindest angeben, datenschutzkonform zu sein. Wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, dann machen wir sogenannte Machbarkeitsanalysen, wo wir dann nochmal genauer schauen, auf welchem Server werden die Daten abgelegt, wer darf sie einsehen, sind sie wirklich notwendig, um eine Technologie entsprechend arbeiten zu lassen. Datenschutz ist die eine Seite, die andere Seite ist das Thema Ethik, weil wir immer davon ausgehen wollen, dass die Technologien die Menschen unterstützen, aber nicht bevormunden sollen. Also sie sollen nicht die Entscheidungen für mich treffen, sondern ich muss die Möglichkeit haben, einzusehen, was für Entscheidungen wurden denn warum jetzt getroffen? Ja, warum wurde mir jetzt der Lernschritt oder der Arbeitsschritt empfohlen? Und ich muss auch die Möglichkeit haben, die Technologie auszuschalten und zu sagen, nein, jetzt mache ich es wirklich ganz selbstbestimmt und alleine. Und genau dieses Thema Selbstbestimmung, Autonomie ist ein ganz wichtiges, was mit zu unserem Fundament auch gehört in unserem Projekt und in dem Kompetenzzentrum auch. Wir haben da einen Arbeitsbereich, der sich wirklich also mit Partizipation, Barrierefreiheit und dann eben auch mit Ethik und Datenschutz beschäftigt und das versucht in alle Prozesse im Projekt, aber dann auch darüber hinaus, wenn das Kompetenzzentrum hoffentlich auch nach der Projektlaufzeit dann einen Weg gefunden hat, weiter zu existieren, dass das dann immer noch eine Rolle spielt und dann wahrscheinlich auch 2027 mit klaren Vorgaben, wie es AI-Act-konform tatsächlich betrieben werden kann.
Partizipation und Barrierefreiheit haben Sie jetzt mehrere Male angesprochen, dass eben Menschen, die betroffen sind, mitarbeiten und auch mit überlegen, was überhaupt gebraucht wird und es dann austesten. Gibt es durch diese Beteiligung der Betroffenen Einblicke, die Sie persönlich überrascht haben?
Also im ersten Projekt ganz klar war für mich überraschend, obwohl wirklich einige Technologien, die zum Beispiel solche Avatare, die für Bewerbungsgespräche oder die Emotionsregulierung trainiert haben, dass diese Technologien, obwohl die nicht so wunderbar funktioniert haben, Avatare, die seltsame Bewegungen gemacht haben und so, dass trotzdem die betroffenen Menschen gesagt haben, das hat aber ein Riesenpotenzial. Und ich bin offen dafür. Also wir haben Befragungen durchgeführt damals und die waren wahnsinnig offen. Und das hat mich überrascht, dass da große Frustrationstoleranz da ist. Und
wie genau, Entschuldigung, muss ich mir das vorstellen?
Die hatten dann auch Brillen auf und mussten zum Beispiel einen Vortrag halten vor, also Menschen mit Angststörungen zum Beispiel, mussten einen Vortrag halten vor einem Publikum, was natürlich eine große Emotion hervorruft und Ängste hervorruft. Und hatten dann einen Avatar eingeblendet in ihre Brille, der dann auch reagiert hat, ja, und das Publikum auch simuliert hat und dann an unpassenden Stellen gelächelt hat. Das passt dann nicht.
Konfrontationstherapie sozusagen.
Ja, genau, das war Konfrontationstherapie. Man ist es dann hinterher nie alleine, ne? Man hat das dann hinterher mit Fachkräften ausgewertet. An der Stelle ist deine Herzfrequenz gestiegen, da hast du so und so reagiert und dann wurde das nochmal genau durchgegangen. Also immer in Begleitung, gerade bei psychischen Beeinträchtigungen muss immer der menschliche Begleiter, die Fachkraft mit dabei sein, um das auszuwerten, also nicht allein lassen. Aber trotzdem wurde das Potenzial gesehen, sich auszutesten, nicht in einer realen Situation, sondern in einer fiktiven Situation, es auszutesten und zu erlernen, wie ich auch zum Beispiel als Mensch mit Autismus-Spektrum-Störung Emotionen von anderen Menschen ablesen kann, so etwas zu erlernen. Das haben die als großes Potenzial gesehen und uns zurückgemeldet. Und im jetzigen Projekt ist es tatsächlich so, dass wir etwas Neues haben. Also man kennt es von vielen Projekten, dass die einen Projektbeirat haben. Haben wir auch, ja. Also der sozusagen die wissenschaftliche Begleitung und auch strategische Begleitung übernimmt. Aber hier haben wir ein sogenanntes Begleitgremium installiert. Also wir haben in diesem Projekt sind wir der, das DFKI ist der Forschungspartner. Wir haben aber noch 3 weitere Partner in diesem Projekt, die quasi die Praxispartner aus der beruflichen Rehabilitationswelt sind. Das sind jeweils die Dachverbände von den Berufsförderungswerken, von den Berufsbildungswerken und von den Werkstätten für behinderte Menschen. Und die Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen hat es übernommen, ein Begleitgremium ins Leben zu rufen mit Expertinnen in eigener Sache. Also Menschen mit verschiedensten Behinderungen, die sich regelmäßig, quartalsweise treffen, aus unserem Projekt berichtet bekommen, was wir gemacht haben und dann in einem Dialog tatsächlich uns Anregungen geben, was wir besser machen können, was wir anders machen sollten oder was gut läuft. Und das ist etwas, was tatsächlich sehr, sehr bereichernd ist und immer wieder uns aus unserer alltäglichen, naja, Scheuklappenarbeit, ne? Also man ist da so drin in seinem Arbeiten, dann rausholt und wirklich die Perspektive auch wieder weitet und uns immer wieder auch dazu zwingt, einfacher zu sein und nicht so kompliziert und abgehoben zu sein, sondern möglichst ja wirklich nah und verständlich zu sein. Und ja, man verlernt es als Wissenschaftler, Wissenschaftlerin doch relativ schnell.
Also im Endeffekt geht es um eine gute Kommunikation. Es geht um Transparenz wahrscheinlich auch.
Geht um Transparenz, zu sagen, was man macht, was man vorhat. Um Ehrlichkeit natürlich auch, was kann man erreichen. Also eine komplette Barrierefreiheit ist da tatsächlich ein Ziel, was wir nicht erreichen können, aber wir bemühen uns, so gut es geht. Und das ist tatsächlich dadurch, dass wir, Sie hatten es am Anfang angesprochen, mit den Behinderungsarten fokussieren wir uns ja nicht auf eine Behinderungsart. Und wir haben auch nicht nur eine Zielgruppe. Wir machen das nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern wir machen es halt auch für verschiedene, für die interessierte Öffentlichkeit nicht zuletzt, aber auch für PolitikerInnen, für die Rehabilitationseinrichtungen, für Arbeitgeber. Ja? Also, und es macht es natürlich ja schwer. Man hat so viele Zielgruppen, man hat viele Behinderungsarten, man möchte sozusagen alles bedienen, aber das gelingt einem dann natürlich in einzelnen Zielgruppen nicht so gut.
Ich habe vorhin die gesetzliche Pflicht erwähnt, die Arbeitgebern vorschreibt, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Viele Unternehmen gehen dem aber eben noch nicht nach. Sehen Sie da Potenzial, in KI-gestützten Assistenzsystemen das zu ändern?
Ja, weil sie immer niedrigschwelliger werden. Also wir haben es tatsächlich ja jetzt wirklich durch die textgenerierenden oder überhaupt Material-textgenerierenden, die generative KI gesehen, die so einfach zu bedienen ist und quasi fast ja von jedem und jeder Person irgendwie bedient werden können. Das wird immer einfacher und da aber die Potenziale aufzuzeigen, dass das jetzt auch ganz speziell für den Mensch mit der Hörbehinderung ein Zugewinn sein kann, ja, das ist tatsächlich das, worüber man informieren muss und wo man es aufzeigen muss und wo man natürlich auch strukturell vielleicht was ändern muss. Es gibt ja Hilfsmittelkataloge, wo man jetzt bislang noch keine KI-Technologien drin hat, aber das dort reinzubringen und dann quasi auch eine Förderung damit zu erreichen, das muss ja auch bezahlt werden. Da ist unser Projekt auf jeden Fall ein guter Anstoß für. Und wir haben noch nicht die Lösung schlechthin, aber wir arbeiten dran tatsächlich.
Das Projekt KI Kompass inklusiv läuft noch bis 2027. Am Ende soll eben das Kompetenzzentrum stehen und Lösungen zu den Arbeitgebern bringen. Was brauchen Sie dafür, damit das am Ende wirklich da ist? Braucht es mehr staatliche Förderung? Braucht es mehr Gesetze oder braucht es mehr Vorschriften für Arbeitgeber?
Also für unser Projekt, dass es läuft, wir sind ja gefördert. Wir sind aus diesem Ausgleichsfonds, den Sie vorhin erwähnt haben, daraus werden wir gefördert. Also insofern die Arbeitgeber, die jetzt noch keine Menschen mit Behinderung einstellen und ihre Abgabe zahlen, aus denen finanzieren sich dann Projekte wie dieses jetzt hier. Und auch KI Assist war schon so ein Projekt. Braucht es da mehr Geld? Ja, es braucht auf jeden Fall braucht es mehr Sensibilisierung und Unterstützung, auch von Projekten, die tatsächlich mehr erforschen, auch welche Technologien möglichst partizipativ entwickelt werden. Weil das ist tatsächlich noch ein großes, großes Manko, dass die KI-EntwicklerInnen sicherlich selten mit den tatsächlichen NutzerInnen, also außerhalb von Usability-Tests, in Kontakt treten und das wirklich bedarfsorientiert am Menschen entwickeln.
Frau Blanc, binden wir alles zusammen. Gehen Sie davon aus, dass Menschen mit und ohne Behinderung mit Hilfe von KI irgendwann doch die gleichen Jobs machen werden können?
Ich weiß nicht, ob alle Jobs, ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht so das Ziel, aber mit Hilfe von KI lässt sich sicherlich sehr, sehr viel unterstützen, auch wenn nicht alles und nicht überall muss KI drin sein, um wirksam zu sein. Und irgendwann wird man wahrscheinlich gar nicht mehr sagen können, ist das jetzt mit KI oder ohne KI, sondern es geht darum, unterstützt es oder unterstützt es nicht? Erleichtert es die Arbeit, das Lernen oder tut es das nicht? Und wenn es das nicht tut, dann brauchen wir es auch nicht weiter zu unterstützen.
Wie Technologien, innovative Software und künstliche Intelligenz eingesetzt werden können und das im Übrigen zum Vorteil aller Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, um Hürden und Barrieren im Job und im Alltag abzubauen. Das war Thema heute in unserem 75. Lunchtalk Soup & Science, einer Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Im Gespräch dazu Frau Dr. Berit Blanc vom DFKI, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Berlin. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener. Vielen Dank, Frau Blanc.
Vielen Dank.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.